ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast verfolgen wir die aktuelle militärische Lage im Ukraine-Krieg und diskutieren politische Entwicklungen dazu. Platz haben ebenso angrenzende sicherheitspolitische Themen und wir besprechen all das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, auch heute aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Haben Sie eigentlich viel Hauer bekommen für Ihre Einschätzung im letzten Podcast zur nationalen Sicherheitsstrategie der USA?
Also ich habe, glaube ich, im Gegenteil viel Zuspruch bekommen von Menschen, die ich persönlich bei einigen Veranstaltungen in der Zwischenzeit gesprochen habe. Aber es gibt auch Fragen natürlich zu der Auffassung oder zu meiner Auffassung per E-Mail. Ich habe sie alle gelesen, es waren gute Gedanken dabei. Da kommen wir jetzt gleich nochmal drauf, aber grundsätzlich bleibe ich dabei, dass man in diesen aufgeregten Zeiten eine unaufgeregte und nüchterne Haltung bewahren muss, auch wenn es manchmal schwerfällt, das gebe ich gerne zu.
Klar, ich habe das natürlich gefragt, weil wir damit schon ein Thema in dieser Folge angerissen haben. Wir haben natürlich, das haben Sie erwähnt, viele Mails bekommen und werden deswegen nochmal eine kleine, kurze Nachlese zu diesem Thema machen. Das tun wir im dritten Teil der Folge. Im ersten schauen wir auf die aktuelle Lage in diesem Krieg, die aktuelle militärische Lage. Und im zweiten Teil geht es um die politischen Gespräche zur Beendigung dieses Kriegs. Da war ja am vergangenen Wochenende bis, ich glaube, einschließlich Montag in Berlin, unter anderem in Berlin, ziemlich viel los. Diese Folge hat die Nummer 298. Aufzeichnungszeit ist Mittwoch, 17. Dezember 2025. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Zu hören das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der ARD Audiothek. Schauen wir auf die aktuelle militärische Lage. Die haben wir ja vor einer Woche nicht ausführlich geschafft. Deswegen vielleicht heute ein paar Sätze mehr. Kleiner Überblick wieder, Herr Bühler, zu Beginn.
Ja, gerne. Also ich knüpfe nochmal an das, was Sie gerade eben gesagt haben. Wir haben intensive Gespräche jetzt erlebt am Wochenende in Berlin. Da kommen wir gleich drauf. Aber unabhängig davon geht der Krieg am Boden, in der Luft und auch auf See und im sogenannten Informationsraum mit hoher Intensität weiter. Im Informationsraum, das heißt in der russischen Doktrin, übrigens Informationskrieg, herrscht bei manchen die Auffassung vor, die Niederlage der Ukraine sei unausweichlich. Diese Auffassung ist bisher nicht durch Fakten belegt. In der Tat wird aber von russischer Seite offenbar alles versucht, um Fakten zu schaffen, bevor eine, wie auch immer sie aussieht, bevor eine Vereinbarung, wenn sie denn kommt, was nicht sicher ist, dann tatsächlich auch in Kraft tritt. Das lässt sich an der Anzahl der russischen Angriffe ebenso festmachen wie an der Zahl der russischen Verluste, die in den letzten Tagen wieder überdurchschnittlich hoch waren. Die ukrainischen Verluste kennen wir nicht genau, da gibt es ja keine ukrainischen Angaben, aber sie liegen gewöhnlich weit darunter. Aber die Ukraine hält dagegen und verteidigt aus strategischer Sicht weiter erfolgreich, gewinnt sogar wieder umkämpfte Brennpunkte zurück, muss an einigen Stellen wieder zurückweichen, an anderen hält sie weiterhin. Dennoch ist die Ukraine nach wie vor in der strategischen Defensive und wegen des Drucks aus Russland und teilweise den USA den Krieg auch zu Bedingungen zu beenden, die einer Kapitulation gleichkommen, in einer noch schwierigeren Gesamtlage, als sie als Verteidiger in diesem russischen Angriffskrieg ohnehin ist.
Schauen wir uns mal die Schwerpunkte der Kämpfe am Boden genauer an. Der erste Blick geht heute mal nach Kupiansk in der Oblast Charkiw, ein bisschen südöstlich der Stadt Charkiw gelegen. Von der hatten die russischen Obermilitärs ihrem Präsidenten ja gemeldet, dass sie komplett eingenommen sei. So, nun taucht der ukrainische Präsident plötzlich in Kupiansk auf, zumindest am Ortseingang von Kupiansk, meldet sich per Video zu Wort und verteilt dann auch noch Auszeichnungen an Soldaten. Soll natürlich alles heißen, also das, was die Russen da verkünden, ist falsch. So, und dann waren auch gleich wieder Leute auch zur Stelle, die verkündet haben, dass das ja möglicherweise Fake sei, also von ukrainischer Seite. Selenskyj sei gar nicht in Kupjansk gewesen. Wie stellt sich Ihnen das Ganze dar, Herr Bühler?
Das war tatsächlich ein Coup von Präsident Selenskyj. Er war am 11. Dezember in Kupjansk, ich glaube, das war der Donnerstag, und nahm mit seinem Handy ein Video auf, das ihn vor einem Pfeiler mit der Aufschrift Kupjansk zeigte und hielt da eine kurze Ansprache. Im Hintergrund sind Schüsse zu hören und er scheint es auch sehr eilig gehabt zu haben. Jedenfalls habe ich den Eindruck gehabt beim Anschauen dieses Videos. Er ist dafür in den ukrainischen Medien gefeiert worden. Es gibt für mich gar keinen Zweifel, dass das Video echt ist und auch Ende letzter Woche aufgenommen wurde.
Was diese Selenskyj-Bilder aber nicht mitteilen, ist ja nun, wie viel von Kupjansk tatsächlich noch in der Hand der Ukraine ist oder wieder möglicherweise in der Hand der Ukraine ist. Wissen Sie es, wie viel ist es?
Also nicht noch, sondern wieder, muss man eigentlich sagen. Die Russen waren ja fast in der gesamten Stadt präsent. Ihre Taktik war, mit kleinen Trupps von Soldaten, 3 bis 4 Mann, manchmal in Zivil, in die Stadt einzusickern. Und dann wollten die Russen mit Folgekräften diese einzelnen Stützpunkte, die da errichtet worden sind, in der Stadt verstärken. Und dadurch sollte nach und nach die gesamte Stadt unter Kontrolle gebracht werden. Offenbar war die Stadt aber auch noch mit einem Netz von ukrainischen Stützpunkten durchzogen. Das war eine Situation, die wir Verzahnung nennen. Den Ukrainern gelang es, die eingesickerten russischen Soldaten mit Artillerie und Drohnen von Verstärkungen und vom Nachschub abzuriegeln. Und sie haben dann starke Truppenteile eingesetzt, die sie für diesen Zweck zusammengezogen haben. 3 Kampfbrigaden und eine Artilleriebrigade mit Spezialkräften und Drohneneinheiten verstärkt. Sie griffen von Westen und Nordwesten an und säuberten, wie sie selbst sagen, die Stadt. Sie sagen, dass mit Stand gestern, also Dienstag, nur noch 100 bis 200 russische Soldaten in der Stadt seien. Das Portal Deep State mit der Karte zeigt, dass die Ukrainer bis zum Oskil-Fluss vorgestoßen sind. Es gibt noch einige, mindestens 3 isolierte Bereiche innerhalb der Stadt, in der sich noch einzelne Trupps von russischen Soldaten befinden. Und das ist zusammengenommen etwa ein halber Quadratkilometer. Insgesamt also eine bisher erfolgreiche taktische Operation mit einer Antwort auf die zuletzt so häufig angewandte Infiltrationstaktik der Russen. Sie hat aber auch operative und politisch-strategische Wirkungen. Operativ, weil dadurch die Versorgung der ukrainischen Truppen südostwärts von Kupjansk erstmal wieder gesichert sind und die Versorgungswege offen sind, und politisch, strategisch eben dieses Signal in die Welt, dass das, was Putin und Gerasimov behauptet hat, einfach so nicht stimmt. Wie nachhaltig das ist, und während wir jetzt sprechen, ich habe das gerade vorher noch gesehen, kommen ständig wieder Meldungen aus Kupjansk hier rein, ganz im Sinne der Ukraine im Übrigen, aber wie nachhaltig das ist, das werden wir erst in den nächsten Tagen sehen.
Und Signal vielleicht auch nicht nur in die Welt, sage ich mal, sondern natürlich auch Signal zu den eigenen Leuten im Land. Ich nehme an, dass das natürlich, also wenn der Präsident in einem solchen Gebiet auftritt, dass das positive Wirkung hat auf die Menschen im Land, auch auf die Soldaten. Sie hatten ja angedeutet, dass das in den ukrainischen Medien gefeiert wurde.
Ja, genau. Also erstmal die Wirkung, die ich gerade schon genannt habe, die Blamage eigentlich für Putin und seinen Generalstabschef. Und natürlich war das auch ein Zeichen an die Soldaten, die Kupjansk nun schon seit vielen Monaten verteidigen, sowie auch an die Bevölkerung der Ukraine insgesamt. Entsprechend war auch das Medienecho, wie ich gerade schon sagte. Der Auftritt war sicher geplant und kam nicht spontan. Er sollte offenbar ausgelöst werden, wenn dieser Gegenangriff erfolgreich verläuft. Und das war dann natürlich die gute und passende Nachricht weltweit vor diesem für die Ukraine so wichtigen Verhandlungswochenende.
Haben Sie denn irgendwie eine Ahnung davon, wie waghalsig eine solche Unternehmung für Selenskyj eigentlich ist?
Ja, eine Ahnung, glaube ich, kann man schon haben, auch wenn man die Bilder sieht. Das war sicher gefährlich, aber der ukrainische Präsident hat ja schon mehrere solcher waghalsigen Unternehmungen und Truppenbesuche hinter sich. Und man hat diesen Auftritt so abgesichert, denke ich, dass das Risiko beherrschbar erschien. Also nicht mit zu viel Personal und Material. Man wollte ja sicher nicht auf den Besuch des Präsidenten aufmerksam machen, aber sicher unter Abriegelung von russischen Drohnen mit elektromagnetischen Störsignalen und vorbereiteter Abriegelung durch Artillerie und insgesamt eben nach dem Motto schnell rein, Video aufnehmen und schnell wieder weg.
Wenn wir uns die Lage in Pokrovsk anschauen, das ist ein anderer Schwerpunkt, über den wir so oft gesprochen haben. Luftlinie, ich glaube ungefähr so 160 Kilometer südlich von Kupjansk gelegen. Dann lässt sich zumindest ahnen, dass ein solcher Auftritt für Selenskyj dort, also in Pokrovsk, sicher nicht so ohne weiteres möglich wäre. Also zumindest wäre er noch ein Stück gefährlicher als der in Kupjansk, also wenn man denn überhaupt ihn käme, oder sehe ich das falsch?
Nein, das sehen Sie gar nicht falsch, denke ich. Also die Lage um die Stadt Pokrovsk und die benachbarte Stadt Mirnograd ist nach wie vor unübersichtlich. Die Stadt Pokrovsk wird allerdings zu großen Teilen im Südteil und im zentralen Pokrovsk von den Russen kontrolliert. Ich glaube, das kann man sicher sagen. Die Stadt Mirnograd wird durch die Ukrainer gehalten. Den Russen ist es noch nicht gelungen, diesen Kessel von Mirnograd zu schließen. Es gibt weiterhin offene Versorgungs- und auch Ausweichwege Richtung Nordwesten. Die Gefahr einer Einschließung droht nach wie vor. Aber auf der anderen Seite, nun wurde schon seit Wochen über die bevorstehende Aufgabe von Pokrovsk und Mirnograd gesprochen. Auch hier bei uns im Podcast haben wir das getan. Sie ist immer noch nicht erfolgt und wir werden sehen, wie lange die Ukrainer noch halten können und ob sie auch hier Erfolge gegen diese russische Infiltrationstaktik gerade im Ortsteil von Mirnograd erzielen können.
Vielleicht können wir bei der Gelegenheit, Herr Bühler, mal eine Sache klären. Es geht da um Begrifflichkeiten. Es gab Fragen in der Hörerpost, warum Sie nicht davon sprechen, dass sich ukrainische Soldaten zurückziehen, wenn sie es denn tun, an der einen oder anderen Stelle. Sie sprechen da manchmal von beweglicher Verteidigung und für manchen hat das dann den Eindruck, dass sie die Lage beschönigen würden. Also meine Vermutung an dieser Stelle war, dass es einfach nur militärische Fachtermini sind, die Sie natürlich korrekt verwenden wollen. Können Sie uns dazu mal noch ein bisschen aufklären?
Ja, ich glaube, Ihre Vermutung ist da richtig. Das ist sicher ein Grund. Natürlich will ich überhaupt nichts beschönigen. Aber nochmal zu den Fachterminis. Ich muss ja einerseits unsere Zuhörer berücksichtigen, die militärische Begriffe gewöhnt sind. Wir haben, wie ich weiß, auch viele Soldaten unter unseren Zuhörern. Aber auch alle anderen muss ich mitnehmen und das Geschehen allgemeinverständlich erklären. Unser Zuhörer meint, so habe ich die Frage in Erinnerung, ich sollte von Rückzug sprechen und nicht von beweglicher Verteidigung oder Verzögerung. Also bewegliche Verteidigung gegen einen nach Zahl überlegenen Feind ist und muss immer das Ziel sein. Die Vorstellung, dass es in der Verteidigung eine starre Frontlinie gibt, ist falsch. Alles, was sich nicht bewegt, wird über die Zeit abgenutzt werden. Und das haben wir häufig genug an einzelnen Abschnitten im Ukraine-Krieg gesehen. Natürlich gibt es auch Lagen, in denen einzelne Abschnitte gewissermaßen als Eckpfeiler gehalten werden müssen. Aber auch in solchen Lagen braucht man bewegliche Kräfte, die zum Gegenangriff befähigt sind. Also wie Hammer und Anboss beispielsweise, das ist ein ganz gutes Bild, denke ich. Also auch in solchen Lagen muss bei hohem Feinddruck ausgewichen werden. Dieses Wechselspiel von Halten und Bewegung, das sehen wir an vielen Abschnitten der Front, die nicht wirklich eine starre Linie ist, sondern genauer gesagt ein Korridor von 20, 30, manchmal 40 Kilometern, in dem diese taktischen Gefechte ablaufen.
Kurze Nachfrage, wie ist denn dann eigentlich so ein militärischer Befehl dazu? Also in Filmen, bei irgendwelchen Gefechten, dann hört man immer, dass einer brüllt Rückzug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Kommandeur schreit, jetzt beweglich verteidigen oder so. Was sagt man denn dann in so einem Fall?
Naja, das ist ja Teil der Operationsplanung. Das wird ja vorher besprochen, dass, was Sie jetzt meinen, das ist so ein Bild aus irgendwelchen Befreiungskriegen oder aus anderen Kriegen. Die mündliche Ansprache, die findet vielleicht in Infanteriegruppen und kleineren Gruppen statt, aber das, was ich gerade erläutert habe, das ist Teil der Operationsplanung. Das läuft in größeren Besprechungen, Befehlsausgaben, auch in schriftlicher Form.
Okay. Wie sieht es an anderen Frontabschnitten aus, an denen auch gekämpft wird?
Also dann fangen wir mal im Norden an. Im Norden gibt es ja die Absicht, eine Pufferzone zu schaffen. Also hier sehen wir gerade im Bereich Sumy und im Bereich Kharkiv mehr Angriffe als in den vergangenen Wochen. Das ist vermutlich eine Wirkung des von Putin veröffentlichten Befehls, eine Pufferzone entlang der Grenze in diesen Regionen zu errichten. Bisher gibt es aber trotz erhöhten Drucks keine wesentliche Bewegung. Das heißt, die Verteidigung der Ukrainer ist in diesem Abschnitt erfolgreich. Das Ziel, dort eine Pufferzone einzurichten, in der dann auch die Stadt Kharkiv oder die Stadt Sumy in Reichweite der Artillerie kommt, das konnte bisher nicht erreicht werden. Das Zweite ist, wenn ich mir das operative Ziel anschaue der Russen, den Nordwestteil der Region Donetsk, also diesen Festungsgürtel einzunehmen oder den Restteil der Region Donetsk. Das ist sicher der operative Schwerpunkt der Russen. Der taktische Schwerpunkt in diesem Bereich liegt weiterhin bei Pokrovsk. Also südlich von Kupiansk greifen die Russen Richtung Lyman an und haben dort die Stadtgrenze erreicht. Sie versuchen auch dort ihre Infiltrationstaktik einzusetzen, die insbesondere bei schlechtem Wetter erfolgreich ist. Wenn also Aufklärungs- und Kampfdrohnen der Ukraine nicht oder nur eingeschränkt wirken können, also bei Nebel beispielsweise. Sie wollen sich mit dem Angriff Richtung Lyman eine günstige Ausgangsposition schaffen, den Festungsgürtel Slowjansk-Kramatorsk bis runter nach Konstantinjewka von Norden her zu umfassen. Südlich davon sehen wir Angriffe, die aus Richtung Osten gegen diesen Städtegürtel geführt werden, über die Stadt Siversk, die im Augenblick zu etwa 40% von den Russen kontrolliert wird, nachdem es dort lange Phasen des Haltens gab, in dem es den Russen nicht gelungen ist, an Siversk heranzukommen, über Bachmut-Chassiv-Jar, in einem Bereich, in dem sich seit dem Fall von Chassiv-Jar noch nicht viel getan hat. Aber von dort aus gibt es jetzt wieder Angriffsbemühungen der Russen Richtung des Städtegürtels und dann speziell Richtung Konstantinjewka selbst, unten im Süden des Städtegürtels. Dort sind die Russen seit 2-3 Wochen bereits am Stadtrand und versuchen, durch Infiltrationstaktik dort einzudringen. Also auf diesen drei Achsen, die ich gerade genannt habe, Siversk, Chassiv-Jar, Konstantinjewka, auf diesen Achsen kommen die Russen über längere Zeit betrachtet, längere Zeit meine ich mehrere Wochen, langsam voran. Und dann haben wir die südliche Zange, die aus dem Raum Pokrovsk-Myrnograd den Städtegürtel von Süden her umfassen soll. Als Voraussetzung für weitere Angriffe muss man aber erst aus russischer Sicht den Raum Pokrovsk und Myrnograd vollständig erobern. Und hier kommt man zunächst, wie wir es vorhin gesagt haben, nicht voran. Meine Beurteilung ist, es wird noch lange dauern, bis die Region Donetsk in Gänze erobert werden kann. Da sprechen wir nicht über Wochen, sondern über viele Monate.
Kommen wir zu den gegenseitigen Angriffen in der Tiefe, sprich also zu den meist Luftangriffen auf das gegnerische Gebiet, teils weit hinter der Frontlinie, und beginnen wir wieder mit den russischen Angriffen. Welche aus den vergangenen 2 Wochen, muss man ja mittlerweile eigentlich fast sagen, stechen da heraus?
Also wir sprechen jetzt über Luftangriffe mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern. Hier ist die Lage unverändert so, dass einmal in der Woche ein großer, umfassender Angriff erfolgt mit Drohnen, mit Raketen und mit Marschflugkörpern. An anderen Tagen kommen meist nur Drohnen in verhältnismäßig geringem Umfang zum Einsatz, also wie jetzt in der laufenden Woche 69 bis 150 Drohnen am Tag ohne Beimischung von Raketen und Marschflugkörpern. Aber von vergangenem Freitag auf Samstag war es dann wieder soweit, dass 465 Drohnen auf einmal angeflogen kamen, wie auch 30 Raketen und Marschflugkörper. Hier hat es insbesondere Odessa und Cherson schwer getroffen. In der Vorwoche, wir haben ja beim letzten Mal nicht über aktuelle Lage gesprochen, in der Vorwoche war es so, dass in der Nacht zum Nikolaustag 653 Drohnen gar eingesetzt wurden und 51 Raketen und Marschflugkörper, also einer der schwersten Angriffe, die in diesem Krieg gegen die Ukraine geflogen wurden.
Inwieweit sind denn die russischen Schläge gegen die Energieinfrastruktur erfolgreich? Also welche Auswirkungen sehen wir da?
Also mit Energieinfrastruktur meinen wir da insbesondere Strom, Heizung und Wasser, also die Versorgung der Bevölkerung. Und die Auswirkungen sind da so, einige Kraftwerke sind ja komplett zerstört, andere sind beschädigt, Stromleitungen sind beschädigt, Umspannwerke sind beschädigt. Die Auswirkungen sind so, dass die Bevölkerung über 12, 16 Stunden keinen Strom hat und damit auch kein Wasser, damit auch keine Heizung in aller Regel. Nur in wenigen Stunden pro Tag gibt es den Strom, um das Stromnetz insgesamt stabil zu halten. Wechselweise wird es in bestimmten Stadtbezirken abgeschaltet oder in bestimmten Landstrichen abgeschaltet, um eben diese Wirkung zu erzielen. Ich würde mal insgesamt so sagen, die russischen Angriffe sind wirksam, örtlich wirksam, strategisch, aber von begrenzter Wirkung. Sie verursachen hohe Kosten für die Ukraine zur Wiederherstellung der Infrastruktur. Sie verursachen Stromausfälle, Instabilität des Netzes. Sie erreichen jedoch nicht das Ziel einer dauerhaften Ausschaltung der ukrainischen Energieversorgung, also eines kompletten Blackouts in der Ukraine, wie es mancherorts auch befürchtet wird. Die Ukraine bleibt also auch dank der Unterstützung im europäischen Stromverbundnetz und der Unterstützung durch die Europäische Union in der Wiederherstellung der beschädigten Infrastrukturen weiterhin widerstandsfähig.
Wie entwickeln sich die Abfangquoten der ukrainischen Luftverteidigung aktuell?
Also da gibt es keine Veränderung. Wenn ich mal die Gesamtzahl der Drohnen nehme, die in den letzten 7 Tagen eingesetzt worden sind, dann waren das fast 1000 Drohnen und davon konnten 91% abgeschossen oder durch Störsignale unschädlich gemacht werden. Das liegt also etwa auf der Bandbreite, die wir in den letzten Wochen und Monaten auch schon gesehen haben. Aber bei der Gelegenheit, Minister Pistorius hat jetzt gerade in diesen Tagen angekündigt, dass 2 weitere deutsche Patriot-Systeme in die Ukraine gegangen sind. Die Patriot-Systeme, die in Zusammenarbeit mit Norwegen zusätzlich bereitgestellt worden sind. Und er hat auch berichtet, dass das 9. Iris-T-System geliefert worden ist. Und wenn ich System sage, dann ist es immer eine komplette Batterie oder Staffel, wie man bei der Luftwaffe sagt. Also mehrere Abschussgeräte, die von einem Radar und von einem Gefechtsstand aus, von einer Kommandozentrale gesteuert werden. Das Gleiche trifft zu, wenn ich sage Patriot-Systeme. Das ist sicher eine große Verstärkung und wird die Wirkung der ukrainischen Luftverteidigung noch deutlicher sichtbar machen.
Kurze Nachfrage dazu. Man hat doch wieder zwei Patriot-Systeme quasi nach Hause geholt, wenn ich es recht gelesen habe, aus Polen, die dort eingesetzt waren. Ist davon auszugehen, dass die hier im Lande bleiben oder dass die möglicherweise auch noch in die Ukraine gehen? Wissen Sie das?
Also hier geht es nicht nur um Systeme, sondern hier geht es um die komplette Staffel. Also eine Patriot-Staffel, die auch mehrere Abschussgeräte hat, die haben ja etwa 100 Soldaten. Und diese Soldaten, 200 insgesamt ungefähr, plus Unterstützungspersonal, die waren jetzt ein Jahr lang eingesetzt, um in Ostpolen den Flugplatz zu sichern, über den viel Gerät umgeschlagen wird, viel Unterstützungsleistungen umgeschlagen wird auf Eisenbahnzüge. Auch Reisende in die Ukraine müssen über diesen Flughafen gehen, um dann in die Züge auch zu kommen, die nach Kiew führen. Die deutschen Patriot-Staffeln werden jetzt abgelöst durch die Niederländer nach einem Jahr. Ich glaube, den Zeitraum sagte ich schon. Das war eine große Leistung von den Soldaten. Das muss man sich mal vorstellen. Es war ja hohe Einsatzbereitschaft erforderlich, eigentlich 24 Stunden am Tag, mit Schwerpunkt immer in der Nacht, bei der sicher auch die volle Besetzung dort an den Geräten war, um mögliche Gefährdungen auszuschließen. Also da kann ich nur sagen, gut gemacht. Was mit den Patriot-Systemen jetzt, dem Material passiert, das kann ich tatsächlich jetzt noch nicht sagen. Ich gehe aber davon aus, dass es in der Bundeswehr bleibt, denn das wird nicht die letzte Rotation sein. Und die Niederländer werden ja auch nach einem Zeitraum, den wir jetzt noch nicht kennen, herausgelöst werden und dann wird es wieder Nachfolger geben müssen. Und das kann durchaus sein, dass es Deutschland nochmal trifft.
Okay, dann jetzt zu den ukrainischen Angriffen in der Tiefe, den ukrainischen Luftangriffen. Auch von denen gab es ja wieder eine Menge auf militärische Ziele, auf Energieinfrastruktur, alles an Land. Es gab aber auch, wenn ich es recht verfolgt habe, Angriffe auf Seeziele, also im Schwarzen Meer.
Also gerade in der vergangenen Woche, in den letzten 7 Tagen seit unserem letzten Podcast, gibt es eine lange Liste. Man kann sagen, dass die Angriffe mit gesteigerter Intensität fortgeführt wurden. Ziele waren 6 Raffinerien. Ich glaube, das ist Rekord pro Woche. Das haben wir noch nicht gesehen in den letzten Monaten. 3-mal Ölförderanlagen im Kaspischen Meer stehen auf der Liste. Auch ein Novum. Öldepots auf der Krim und bei Tuapse, das liegt am Schwarzen Meer im Bezirk Sotschi, also etwas östlich der Brücke von Kertsch. Munitionslager und Drohnenlager sind angegriffen worden. Gefechtsstände, das ist Routine. Radarstellungen auf der Krim, auch Routine. Vereinzelt auch Energieinfrastruktur in Belgorod, schon zum wiederholten Male. Smolensk, dann auch ein Kraftwerk in der Region Moskau. Aber nicht vergleichbar mit dem systematischen Ansatz, den die Russen verfolgen in ihrer Kriegführung gegen die Ukraine. Dann das, was Sie ansprechen, der Angriff auf den Hafen Novorossiysk. Dort wurde zum ersten Mal eine Unterwasserdrohne eingesetzt bei einem Angriff auf einen Hafen bzw. ein Schiff. Der Angriff galt einem Unterseeboot. Allerdings, wenn man die Videos anschaut, ist es wohl so, dass die Unterwasserdrohne zwar eine heftige Detonation herbeigeführt hat, aber das Schiff offenbar nicht unmittelbar getroffen hat, sondern am Heck auf die Kaimauer eingeschlagen ist, sodass man davon ausgehen kann, dass das U-Boot beschädigt ist, insbesondere was das Ruder angeht, aber möglicherweise auch der Rumpf, der unter dem Wasser liegt, dass der beschädigt ist. Jedenfalls gibt es Anzeichen dafür, weil das Boot nicht mehr bewegt worden ist von diesem Platz seither und bis heute an dem gleichen Platz liegt.
Gesondert will ich mal kurz fragen zu den offenbar russischen Angriffen auf Schiffe im Schwarzen Meer. Da wurde ja zum Beispiel ein türkisches Schiff getroffen, was dann den türkischen Präsidenten veranlasste, deutlich zu protestieren. Warum macht Russland sowas? Also speziell türkische Schiffe angreifen?
Also es sind in der Vorwoche, nach meiner Erinnerung, zwei türkische Schiffe bei einem Angriff auf den Hafen von Odessa getroffen und beschädigt worden. Ein Roll-on-Roll-off-Schiff und ein Frachter, der Sonnenblumenöl nach Ägypten bringen sollte. Ich bin mir da nicht sicher, ob das bewusst gemacht worden ist oder ob es einfach nur, Kollateralschaden war des Angriffes auf den Hafen von Odessa, der ja bereits mehrfach angegriffen worden ist. Ich glaube, das ist die richtige Lesart. Erdogan hat trotzdem protestiert, mit Recht natürlich. Er hat offensichtlich auch ein Gespräch geführt mit Putin bei einem Besuch in Turkmenistan. Er hat gefordert einen Waffenstillstand bei Häfen und bei Angriffen auf Energieinfrastruktur. Darauf wird sich Putin nicht einlassen, glaube ich. Aber auch für die Ukraine wäre das eine Einschränkung. Denn die Frage Energieinfrastruktur, und das sehen wir auch selbst bei uns im Podcast, ist ja nie ganz eindeutig. Die Angriffe auf die Raffinerien, das ist auch Energieinfrastruktur im weitesten Sinne, aber nicht vergleichbar mit den Angriffen der Russen auf die Energieinfrastruktur des Landes, der Ukraine also. Und was natürlich auch eine Rolle spielt in dem Zusammenhang, sind die ukrainischen Angriffe auf die Schiffe der russischen Schattenflotte. Das sind jetzt mittlerweile 5 Schiffe, die dort angegriffen worden sind. Und jetzt im Vergleich ist so eine Drohne der Ukrainer gegen so einen großen Tanker natürlich nicht so, dass das Schiff schwer beschädigt ist, aber es ist eben beschädigt worden und es waren Angriffe.
Okay, dann soll es das zur aktuellen militärischen Lage gewesen sein, Punkt an dieser Stelle. Es laufen ja nach wie vor politische, diplomatische Bemühungen zur Beendigung des Kriegs. Am Wochenende und am Montag haben beispielsweise Vertreter der USA, von europäischen Staaten und der Ukraine in Berlin verhandelt. Steve Witkoff ist deswegen nach Deutschland gekommen, ebenso der Schwiegersohn von Donald Trump. Auch der ukrainische Präsident war da. Zunächst mal, Herr Bühler, der Ort Berlin spielt ja bislang keine sonderlich große Rolle bei solchen Gesprächen. Dass es jetzt hier in Deutschland welche gab, sagt uns das irgendwas? Also beispielsweise über die Rolle, die Europa in solchen Gesprächen vielleicht doch spielt oder wieder spielt oder vielleicht doch nicht spielt? Oder darf man hier also nicht zu viel Mutmaßungen hineinlegen?
Nein, Mutmaßungen würde ich nicht hineinlegen, aber es zeigt schon, auch dadurch, dass die amerikanische Delegation auch mit dabei war, dass die Amerikaner schon erkennen, so ganz ohne die Europäer kann man das nicht machen. Dass es nun in Berlin stattgefunden hat, das kam ja etwas überraschend, jedenfalls für mich und auch für die Öffentlichkeit. Bis zuletzt dachte man ja, dass das schon am Samstag in Paris stattfinden soll. Es gab ja schon Vorankündigungen über die Gespräche in Paris und plötzlich hieß es halt, nein, nicht nach Paris, sondern nach Deutschland. Genau kann ich das nicht sagen, wie es gelaufen ist, aber ich denke schon, dass es ein auch diplomatischer Erfolg für die Bundesregierung ist, dass dieses Treffen in dieser Größenordnung kurzfristig organisiert dann tatsächlich in Berlin stattfinden konnte und dadurch die Bundesregierung, der Bundeskanzler auch die inhaltliche Gestaltung dieser Gespräche mitprägen konnte.
Vom Inhalt will ich mal noch was Atmosphärisches ansprechen. Wenn man die Bilder gesehen hat, Merz begrüßt Zelensky vor dem Kanzleramt. So, und dann fällt Merz möglicherweise ein, ach, ich sollte Volodymyr ja vor den Kameras vielleicht doch mal in den Arm nehmen, mal drücken. Der macht das dann auch. Zelensky drückt etwas überrascht, dann, sehr moderat zurück. So, dann aber sagen sich Zelensky und Witkoff guten Tag. Und hier geht Zelensky deutlich entspannter auf Witkow zu als auf Merz, nimmt den Amerikaner von sich aus in den Arm. Spielt Witkow vielleicht doch eine andere, vielleicht eine bessere Rolle, als wir bislang angenommen haben?
Also Witkow spielt sicher eine wichtige Rolle von Anfang an. Natürlich, weil er Repräsentant von Präsident Trump ist und Zelensky auch von dem Wohlwollen der Trump-Administration abhängig ist, trotz des Druckes und manche persönlicher Angriffe auf ihn selbst in der Vergangenheit. Ob er eine bessere Rolle spielt, weiß ich nicht. Er redet weniger in der Öffentlichkeit über seine Gespräche, das ist sicher gut. Er hat ja in seinen Interviews oftmals Unverständliches oder auch Falsches gesagt. Und nur daran, was er sagt, können wir ihn ja beurteilen. Wir wissen ja nicht, wie er intern agiert. Da habe ich auch noch nichts gehört dazu. Meine, Trump ist das durchaus klar. Der sagt ja auch in diesen Tagen, also er, Steve Witkow, ist ein großer Dealmaker, wie er sagt. Mein Gesandter Witkow, der wusste nichts über die Flüsse, dass die Ressourcen des Landes, Russlands Grenzen und andere Sachverhalte, mit denen er nun umgehen muss. Aber er ist eine große Persönlichkeit und aus diesem Grund habe ich ihn als meinen Special Representative, also meinen Beauftragten eingesetzt. Das sagt viel über Witkow, glaube ich, aus, dieses Zitat, aber auch über Trump selbst.
Ja, ich glaube, bei Trump gibt es gar keine normalen Menschen. Immer nur, entweder sind es ganz große Helden oder es sind schlicht Idioten, mit denen er zu tun hat oder noch Schlimmeres. Ja. Dann zu den Inhalten. Vielleicht können wir mal klären, überblicksmäßig, was da genau in Berlin besprochen wurde, vielleicht auch mit welchem Ergebnis, zumindest was bekannt geworden ist.
Also zunächst drang er wenig nach außen, aber wir wissen längst nicht alles. Gesichert ist eigentlich nur, was in der Erklärung der europäischen Regierungen steht, der europäischen Regierungschefs, die am Montag in Berlin waren. Nennen wir es mal Bestandteile eines europäischen Friedensplans. Wir wissen aber nicht, wie sich die US-Delegation dazu positioniert hat. Das werden wir erst in den nächsten Tagen auch erfahren. Also in dieser Presseerklärung, nennen es mal schlaglichtartig, was da an Bestandteilen drinsteht, die ukrainische Armee soll eine Friedensstärke von 800.000 haben. In Zukunft, die Europäer wollen eine multinationale Streitkraft aufstellen mit amerikanischer Unterstützung, um die ukrainische Armee wieder aufzubauen und den Luft- und Seeraum zu verteidigen oder zu sichern. Ja, es soll einen US-geführten Mechanismus geben, der den Waffenstillstand überwachen soll. Es soll rechtlich verbindliche Sicherheitsgarantien geben. Investments in den ukrainischen Wiederaufbau. Dies soll kompensiert werden mit eingefrorenen Mitteln der Russen in Brüssel. Und man signalisiert Unterstützung für eine EU-Mitgliedschaft. Das ist im Wesentlichen, was dort in der Erklärung der Regierungschefs drängt. Die schwierigste Frage ist hier nicht angesprochen. Das ist die Frage nach Gebietsabtretungen. Hier gibt es offensichtlich keine Einigung, sonst wäre es ja eher irgendwo dann auch mal rausgekommen. Hier ist es wohl immer noch so, dass die Russen darauf bestehen, dass sich die Ukrainer zurückziehen aus der Region Donetsk, den Festungsgürtel preisgeben den Russen und die Russen auf der anderen Seite darauf bestehen, dass sie Donetsk im vollen Umfang kontrollieren können. Also hier ist offensichtlich noch viel Gesprächsbedarf.
Dann lassen Sie mich mal den Punkt mit den Sicherheitsgarantien rausgreifen. Offenbar liegt den Ukrainern ja so eine Art Angebot dafür vor, Garantien, die von Amerikanern und Europäern gegeben werden sollen. Bislang sind die auch nur sehr grob umrissen. Welche Umrisse erkennen Sie denn, Herr Bühler?
Also in Umrissen ist erkennbar, eine multinationale Truppe für die Ukraine von Europa geführt. Wir wissen, dass die Franzosen dort in Zusammenhang mit den Briten diese Koalition der Willigen ins Leben gerufen haben und dass in Paris auch ein militärisches Hauptquartier für die zur Verfügung steht. Wir können der Presseerklärung entnehmen, das, was ich gerade schon mal schlaglichtartig angesprochen habe, jetzt nochmal im Wortlaut als Zitat: Diese Truppe wird bei der Regeneration der Streitkräfte der Ukraine, der Sicherung des Luftraums der Ukraine und der Gewährleistung sicherer Meere helfen, auch durch Operationen innerhalb der Ukraine. Also das ist noch sehr vage, das ist noch nicht so, dass man das tatsächlich beurteilen kann, was denn der konkrete Auftrag der Truppe sein wird. Regeneration der Streitkräfte der Ukraine, das ist ein breiter Auftrag. Und was passiert mit dem Boden? Luft und Meer ist angesprochen, aber Boden fehlt hier ganz. Das soll die Ukraine alleine machen, ganz offensichtlich. Also der Zweck dieser multinationalen Truppe und vor allen Dingen auch dann die Aufgaben und Aufträge der Truppe sind noch nicht ausdifferenziert. Also deshalb ist es müßig, heute im Detail darüber zu sprechen. Das wäre alles nur Spekulation.
Aber zumindest sieht man ja, dass diese Sicherheitsgarantien ganz andere sein werden und sein müssen, als die Ukraine bekommen hatte, als sie ihre Atomwaffen abgegeben hat. Ne? Das waren ja damals eigentlich nur ein paar Sätze auf dem Papier, die schön klingen, die aber schlicht durch nichts untersetzt waren.
1994, das waren bei näheren Hinsehen keine Sicherheitsgarantien, sondern das waren Sicherheitsabsichtserklärungen, die von keiner der Schutzmächte eingelöst wurden. Nicht von den USA, nicht von Großbritannien und schon gar nicht vom Angreifer Russland. Der hat das Gegenteil ja getan. Aber wir müssen auch heute aufpassen, dass wir uns mit dem Wort Garantien nicht übernehmen und nicht täuschen lassen.
Zumindest kann man auch nachvollziehen, dass Zelensky so sehr auf robusten Garantien besteht. Und auch wenn noch nicht so wahnsinnig viel wirklich klar ist, mal jetzt auch hier spekulativ gefragt, Herr Bühler, Vorstellungskraft gefragt, wenn Sie Zelensky wären, würden Sie denn den Europäern wirklich glauben? Würden Sie den Amerikanern glauben? Also ich meine, festhalten kann man viel, auch richtig schön ausformuliert, auch so, dass man meint, das sei rechtlich bindend. Aber ob man sich am Ende daran hält, ist doch eine ganz andere Sache. Da ist jeder der Beteiligten sicher in der Lage, schöne Gründe dafür zu finden, warum man es vielleicht dann doch nicht macht. Man kann nicht, weil man die Fähigkeiten dazu nicht hat. Das wäre sicher bei den Europäern am ehesten denkbar. Oder nach Trump-Manier könnte man sagen, also wir sind so enttäuscht von dem, was ihr jetzt gerade gemacht habt, dann fühlen wir uns daran nicht mehr gebunden. Oder um es noch drastischer zu sagen, also ich würde doch in meinem eigenen Interesse im Leben nicht glauben, dass Trump ein Versprechen, das er mir gegeben hat, am Ende tatsächlich hält. Also im Leben nicht glaube ich das. Sie?
Also wenn man jemanden glauben will, da muss man ja Vertrauen in den haben. Und das zeigt auch, wenn man das jetzt auf die politische, internationale Ebene heben, wie wichtig es ist, Vertrauen aufzubauen über viele Jahre hinweg, dass man eben auch Vertrauen in den Partner setzen kann, dass man ihm dann auch Aussagen abnimmt und daran glaubt. Eine vom US-Kongress gesetzlich abgesicherte Sicherheitsgarantie ist da schon eine andere Qualität als Glauben. Das ist ja das, was man vorhat, was Zelensky ins Gespräch gebracht hat. Ganz offenbar hat er die Idee auch aus dem Kongress auch so übernommen. Das ist jetzt eine Möglichkeit, wo man tatsächlich sagen kann, das könnte eine Garantie werden. Aber da muss man jetzt erstmal den weiteren Fortgang abwarten, denn da gehören ja noch viele Details dazu. Und insbesondere muss das Gesetz ja vom Kongress erstmal beschlossen werden, und zwar von beiden Kammern, um dann auch tatsächlich zu einer Garantie werden zu können. Und das kann ja Trump und Witkoff nicht entscheiden, sondern das entscheidet der Kongress dann selbst.
Ja. Aber ich würde mir dennoch anschauen, wie Trump sich derzeit an Gesetze hält oder nicht. Also bei der Beurteilung aus meinem Blickwinkel heraus. Ne? Wozu die Amerikaner in der Lage sind, was ihre Fähigkeiten betrifft, das wissen Sie, Herr Bühler, sicher am allerbesten. Wir können uns das alle vielleicht so irgendwie so ein bisschen ausmalen. Bei den Europäern, da könnte ich mir vorstellen, ist die Gewissheit oder die Fantasie aber nicht ganz so groß, oder?
Das würde ich nicht so sehen. Sicher haben die Amerikaner Fähigkeiten, die die Europäer so nicht haben. Das ist insbesondere, was den Weltraum angeht und die Möglichkeiten, die man hat aus dem Weltraum heraus hinsichtlich Aufklärung, also Sensorik, Satelliten, Kommunikation, Datenübertragung und dergleichen mehr. Das haben Europäer auch, aber längst nicht in dem Umfang, die notwendig wären, um einen so großen Auftrag dann auch schultern zu können. Die Europäer stellen aber immerhin 60% aller Fähigkeiten, die die NATO besitzt. Und von daher darf man das auch nicht vernachlässigen. Also die Europäer, wenn sie wollen und wenn sie geschlossen auftreten, das muss man einschränkend auch noch dazu sagen, dann können sie durchaus eine veritable Streitmacht auch stellen.
Dann auch eine Sache, die man sich, naja, ausmalen kann. Auf jeden Fall könnte man zumindest schnell den Eindruck haben, dass wenn diese Sicherheitsgarantien aus welchem Grund auch immer irgendwann dann mal greifen in der Praxis, wenn man sie anwenden muss, dass wir uns doch dann ganz schnell in einem viel schlimmeren Krieg befinden, als er zurzeit in der Ukraine tobt. Oder nicht? Ich meine, wenn da eine multinationale europäische Truppe da steht und zurückschießen will, so wie Merz das sagt, also dann weiß ich nicht. Ich mag mir das nicht wirklich ausmalen.
Naja, da ist das immer wieder an dem Punkt, wo man sagen muss, wenn wir 22, 23 die richtige Unterstützung geliefert hätten, dann wäre vielleicht der Krieg schon zu Ende. Das ist möglich. Aber selbst wenn er noch nicht zu Ende wäre, müsste man sagen, ja, dann könnte die Ukraine es selbst schaffen, dass Putin von seinem Krieg Abstand gewinnt, weil einfach die Kosten für ihn zu groß sind. Jetzt sind wir in einer Lage, dass wir Truppen in die Ukraine schicken wollen. Ja, nach einem Friedensschluss oder Waffenstillstand oder wie auch immer. Aber das Risiko, das Sie gerade ansprechen, das ist natürlich immer vorhanden. Wenn ich mir diese multinationale Schutztruppe anschaue und die Aufträge, die sie hat, dann muss sie ja in der Ukraine sein. Was macht diese Schutztruppe, wenn die Russen wieder angreifen? Dann sind wir tatsächlich in einem Kriegszustand. Das muss man sich vorher gut überlegen, wie man diese Schutztruppe jetzt aufbaut, welche Rechte sie auch hat, welche Einsatzregeln sie hat und welche Zusammensetzung sie auch braucht, um auch am scharfen Ende dann tatsächlich auch agieren zu können und nicht nur den Auftrag zu erfüllen, ukrainische Streitkräfte wieder aufzubauen.
Denken Sie aber, dass sich das Thema Sicherheitsgarantien so in die Richtung entwickelt, dass Zelensky am Ende damit leben kann?
Ich habe da noch keine abschließende Meinung dazu. Die Sicherheitsgarantien sind ja nicht ausgestaltet. Das haben wir ja gerade besprochen. Wir wissen nicht mehr, als jetzt da in dieser Presseerklärung steht. Das wird eine Frage sein, die müssten Sie mir später stellen, wenn alles im vollen Umfang auf dem Tisch liegt und man es dann tatsächlich bewerten kann.
Okay, dann machen wir das so. Andere große Frage, wer ist denn dann derjenige, auf dessen Urteil man bei der Beobachtung eines Waffenstillstands oder eines Friedens vertrauen kann? Also es braucht ja, Sie haben das schon angedeutet, sicher eine sehr große Beobachtermission, ein Monitoring, das die Geschehnisse überwacht und das allein werden ja sicher viele Menschen sein müssen.
Ja, das ist der zweite Bestandteil neben dieser multinationalen Schutztruppe, nenne ich sie mal. Das ist eine Beobachtermission, die also tatsächlich die beiden ehemaligen Kriegsmächte beobachtet, die feststellt, wer den Waffenstillstand bricht, die Verletzungen des Waffenstillstands dokumentiert, ähnlich wie es die OSZE-Mission ab 2015 gemacht hat in der Ukraine. Aber ich kann Ihnen sagen, bin ich sehr skeptisch, weil ich weiß, was aus diesen Berichten dann geworden ist. Das sind täglich Berichte gemacht worden mit so und so viel 100 Schuss Waffenstillstandsverletzungen von den Russen oder auch von den Ukrainern. Aber die Konsequenz daraus, die wird dann sehr selten gezogen. Aber es ist richtig, man braucht so eine Truppe, dass man überhaupt weiß, was vor Ort los ist, wer ist verantwortlich für einen Bruch des Waffenstillstands. Aber man muss das eben auch zu Ende denken. Was mache ich dann mit dieser Information, wenn ich weiß, wer verantwortlich ist damit? Ja. Den Punkt, den Sie jetzt ansprechen, der ist in dieser Presseerklärung ja sehr, sehr einfach ausgedrückt. Ein von USA geführter Mechanismus zur Waffenstillstandsüberwachung und zur Verifikation. Also hier ist auch noch viel Detailarbeit notwendig, wenn sie nicht schon im Verborgenen läuft.
Und da muss man sicher auch konkrete Festlegungen treffen und nicht viel Interpretationsspielraum lassen, den man dann möglicherweise immer weiter ausweitet. Also Russland schießt 100 Mal, na gut, wir reagieren noch nicht. Russland schießt 150 Mal, wir reagieren noch nicht. Aber muss es dann so eine Grenze geben? Wissen Sie das?
Nein, die kann es ja nicht geben. Das kommt ja immer auf die Wirkung an. Es sind ja nicht die Anzahl der Schüsse, sondern das, was damit angestellt wird. Mit einem Schuss eines Großkalibers können sie eine Wirkung erzeugen, die viel größer ist als die von 150 kleinkalibrigen Geschossen. Ich nehme jetzt nochmal dieses Bild. Und deshalb wären solche Grenzen, Reaktionsgrenzen, wären da falsch am Platz.
Aber man kann ja auch nicht reinschreiben, na gut, bei einem Toten passiert noch nichts, bei 100 Toten sieht das schon anders aus. Das geht ja auch nicht.
Nein, das wird ja auch nicht gemacht, sondern jeder Einzelfall muss einzeln beurteilt werden. Aber die Frage, was passiert dann, die wird meistens oder wurde 2015 folgende bis zum Abzug der OSZE-Beobachtermission einfach ohne Konsequenzen für den jeweiligen Staat, der den Waffenstillstand gebrochen hat. Ja. Und das waren meistens die Russen, die das getan haben. Das blieb alles ohne Konsequenzen. Okay. Und wir haben parallel dazu, wie wir wissen, in dieser Phase die Kooperation mit den Russen sogar noch ausgebaut, was den Energiesektor angeht. Wir haben parallel dazu die Kooperation planerisch ausgebaut, zusammen mit den Russen, was die militärische Zusammenarbeit angeht, mit dem deutschen Heer beispielsweise. All das ist erst nach und nach dann später gestoppt worden.
Okay, aber es gibt ja ein möglicherweise noch viel größeres Problem. Das mag alles dann gut klingen, was man sich so ausdenkt und formuliert. Und das mag auch manche Herzen wärmen, was man da in Berlin besprochen hat. So, nun saß allerdings Russland nicht mit am Tisch. Und wenn Putin Niet sagt, dann ja, war das doch alles mehr oder weniger für die Katz, oder?
Nein, für die Katz war es nicht, ganz bestimmt nicht, sondern man hat sich ja ausgetauscht und hat eine große Übereinstimmung gefunden zwischen den Amerikanern, den Ukrainern und auch den Europäern. Auch hier wird es den einen oder anderen Dissens noch geben, aber grundsätzlich ist es immer gut, wenn man mit einer gemeinsamen Position aus solchen Gesprächen rauskommt. Und das ist, glaube ich, der Fall, bis auf wenige Ausnahmen. Aber jetzt auf Russland bezogen. Es gibt noch keine Anzeichen, dass sich da in Moskau irgendetwas bewegt. Ganz im Gegenteil. Es hat sich ja Peskow geäußert, es hat sich Lavrov geäußert. Auch sein stellvertretender Außenminister hat sich dazu geäußert. Insbesondere wenn es um die Territorialfragen geht, wenn es um die Fragen von Europäern oder NATO-Staaten in der Ukraine angeht. Also da ist schon ein Niet gesprochen worden. Ob das abschließende Niet ist, das werden wir sehen, wenn sich Putin selbst geäußert hat.
Ja, und man könnte ja auch mal überlegen, wie man Putin dazu bekommen könnte, nicht von vornherein Nein zu sagen. Also wenn Trump und seine Leute die einzigen bleiben, die Zugang zu Putin haben, dann ahnt man, was als Lösung herauskommt, nämlich dass wieder irgendein Druck auf die Ukraine ausgeübt wird. Folglich könnte man meinen, lass uns doch hier in Europa vielleicht mal jemanden suchen, der einen, ich sag mal, einigermaßen guten Draht zu Putin hat. In diese Richtung will ich mal eine Mail einbringen. Da in diese Richtung geht auch die Mail von Thomas Basmer aus Schönberg in Mecklenburg-Vorpommern. Ziemlich nah an der Küste, ganz im Westen von Mecklenburg-Vorpommern, also schon fast bei Lübeck. Ich lese mal kurz vor. Zitat also jetzt. In den diplomatischen Bemühungen, den Konflikt zu beeinflussen, sind momentan nur die USA mit Herrn Witkoff in der Öffentlichkeit aktiv und dies mit eher fragwürdigen Zielen und Ergebnissen. Wäre es nicht eine Idee, wenn wir einen europäischen Politiker in eine solche Position bringen, sodass nicht alle Verhandlungen über die Amerikaner laufen müssen? Mir ist bewusst, dass Putin kein wirkliches Interesse an einem Frieden hat, aber dennoch wäre ein Kanal in dieser Art vielleicht sinnvoll. Hier könnte man gegebenenfalls auf Viktor Orban setzen. Er hat den Kontakt und wenn man ihm diese Rolle überträgt, würde das vielleicht wie ein großer Bauchpinsel für Herrn Orban wirken und er würde seine EU-Blockadehaltung aufgeben. Zum anderen könnte man auch den Druck auf ihn erhöhen, dass er in der Rolle etwas liefern muss. Aus meiner Sicht könnte das die Rolle der EU stärken und wir hätten einen direkten Draht nach Moskau. Zitat Ende aus dieser Mail von Thomas Basmer. Was halten Sie davon, Herr Bühler?
Also das E-Mail, das können Sie jetzt besser sagen, weil Sie es vor sich liegen haben. Ich habe es nicht vor mir liegen. Ich glaube, dass Herr Basmer das geschrieben hat, bevor die Gespräche in Berlin stattgefunden haben. Denn dort waren ja sichtbar europäische Staatschefs unter Leitung unseres Kanzlers beteiligt an diesem Gespräch. Also, dass man nicht sagen kann, dass sich nur die USA und Herr Witkoff in der Öffentlichkeit aktiv dort um ein Ende des Krieges bemüht. Das machen jetzt schon andere auch. Die Frage, ob das ein europäischer Unterhändler, wer auch immer das ist, ich will es jetzt gar nicht an Orban festmachen, da muss man natürlich überlegen, wer hat die Akzeptanz der Russen. Und die Russen wollen ja auf Augenhöhe mit den Amerikanern sein und akzeptieren deshalb auf Augenhöhe nur die USA. Europa spielt nicht in dieser Liga aus russischer Sicht, vielleicht auch aus amerikanischer Sicht, das wissen wir auch seit kurzem, kommen wir auch noch gleich drauf. Aber da wird das schon scheitern. Und wenn wir dann, jetzt komme ich doch zu Orban, will dem nicht ausweichen, und wenn wir dann doch Orban einteilen würden von der Europäischen Union, wenn er sich einteilen lässt, dann würde er auch nur akzeptiert werden von Putin, wenn er genau das macht, was Putin auch erwartet, nämlich, dass er kein Vermittler für die Europäische Union ist, sondern wenn er die Gedanken von Putin in Richtung Europäische Union vermittelt, sagen, dass er mit einem solchen Unterhändler dann auch Erfolg hat, dann würde Putin das akzeptieren, sonst denke ich nicht.
Okay.
Und es gibt noch andere Gesichtspunkte. Herr Orban steht vor wichtigen Wahlen in Ungarn, die über sein Überleben als Ministerpräsident entscheiden werden. Das sieht zurzeit nicht so aus, als ob er das weitermachen könnte. Da gibt es andere Überlegungen im Augenblick, verfassungsrechtliche Überlegungen. Aber will das gar nicht vertiefen. Auch daraus, glaube ich, und seiner Blockadehaltung gäbe es in der Europäischen Union wahrscheinlich auch keine Mehrheit, ihn dazu einzuteilen. Aber unabhängig davon, wichtig ist, die Akzeptanz muss da sein bei Russland und die wollen mit Amerikanern verhandeln, die wollen mit Amerikanern auf Augenhöhe sein.
Wenn wir es jetzt mal versuchen zusammenzufassen, wertend zusammenzufassen, muss man nicht sagen, also wenn jetzt verantwortliche Politiker so schön formulieren, dass man einem Frieden noch nie so nah war wie jetzt, das habe ich mehrfach gelesen, dann sind das doch eigentlich nur schön klingende Worte, die mit der Realität, in der ja nun mal auch Russland existiert, nichts zu tun haben. Oder?
Naja, jetzt wollen wir nicht alles auf die Waagschale legen, was da gesagt worden ist um den Gipfel herum. Es ist eben die europäische Perspektive und an diesen Worten ist ja inhaltlich eigentlich nichts zu kritisieren, mit Ausnahme, dass man nicht berücksichtigt, wie denn die Reaktion der Russen ausfällt auf diesen Friedensplan. Also aus Sicht der Europäer ist man einem mit dem Plan so nah wie bisher noch nicht, weil der auch Akzeptanz finden könnte, wenn man alles weiß, was hinter verschlossener Tür gesprochen worden ist, wird es also Akzeptanz auch der Ukraine finden könnte.
Aber Russlands, das steht ja nun dann noch aus. Und ich mache mir eigentlich keine Sorgen, dass ich zu viel in die Waagschale werfe, sondern eigentlich mache ich mir immer eher Sorgen, dass man zu wenig da reintut und zu wenig berücksichtigt, Herr Bühler. Zum Schluss gefragt, haben Sie irgendwie eine Ahnung, wie das weitergehen kann, kurz- und mittelfristig? Also eine Art Weihnachtsfrieden wird es ja offenbar nicht geben. Ne?
Nein, den wird es nicht geben. Kanzler Merz hat ja den Vorschlag gemacht für den Weihnachts- und Neujahrsfrieden, aber den hat ja Peskow gleich weggeräumt, einen Tag später, und hat ihn ausgeschlossen. Also ich denke, dass wir jetzt die Folgegespräche der Ukrainer mit den Amerikanern in den nächsten Tagen abwarten müssen. Denn Witkoff hatte sicher keine Befugnisse für den amerikanischen Präsidenten, dort irgendwelche abschließenden Ergebnisse zu bestätigen. Das ist normal, und insofern kommt es jetzt nochmal auf die Gespräche der Ukrainer mit den USA an, die nach meiner Kenntnis in Miami, das ist der Ort, der zuletzt genannt worden ist, in den nächsten Tagen stattfinden sollen.
Okay, Herr Bühler, wenn ich auf die Uhrzeit schaue, dann ja, muss ich eigentlich die Augen schon wieder zumachen. Ich würde vorschlagen, wir erfinden mal einen Titel, Weltmeistertitel oder zumindest deutscher Meister im Verschieben. Tut mir jetzt auch in der Seele weh, wir wollten noch ein bisschen Nachlese machen zur Sicherheitsstrategie. Aber damit es nicht ausufert und wir dann 2 Stunden Podcast machen, würde ich vorschlagen, wir schieben das nochmal auf die Folge kurz vor Weihnachten oder zwischen den Jahren. Das läuft uns ja nicht weg. Die Sicherheitsstrategie bleibt ja. Die wird ja jetzt nicht innerhalb von 2 Wochen wieder erneuert. Und dann machen wir die Nachlese dann zur Sicherheitsstrategie in der nächsten oder übernächsten Folge. Ist das okay für Sie?
Für mich ist das okay,
klar. Okay, dann hoffe ich, dass es auch für die Hörerinnen und Hörer okay ist, und würde sagen, damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, auch Lob, Kritik, schreiben Sie an general@mdaktuell.de. Oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Eine Folge machen wir noch für Weihnachten, und zwar am kommenden Dienstag, also das ist der 23. Dezember. Dann haben wir auch mehrere Gäste und sogar mal ein bisschen Musik und vielleicht auch ein bisschen Sicherheitsstrategie. Man darf also gespannt sein. Herr Bühler, bis dahin und vielen Dank für heute.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis nächste Woche.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.